Ja, eine besondere Atmosphäre, dieses Lied, mit so vielen Menschen vor Gott zu stehen und ihn gegenwärtig zu besingen. Ich möchte dich ganz herzlich begrüßen heute in diesem Gottesdienst. Schön, dass du da bist. Und du darfst die erste Predigtfolie mal einblenden. Unser Thema heute, das ist ganz einfach strukturiert. Das schafft jeder zu verstehen. Raus aus und rein in. Und ich weiß nicht, wie es dir geht an diesem Wochenende. Ich finde, das ist voll der Wechsel. Februar war gerade und jetzt ist März und die Sonne geht auf. Ein wahnsinnig schönes Wochenende liegt hinter uns und es dauert immer noch an. Und ihr könnt heute Nachmittag bestimmt die Sonne genießen. Ich war gestern in der Stadt, die war so bombenvoll. Man kam kaum durch. Und die Leute atmen auf, die sitzen draußen an Tischen. Und ich habe euch so ein paar Raus-Aus-Rein-In-Bilder mitgebracht. Raus aus den Winterklamotten, die braucht keiner mehr. Die dürft ihr wegschließen, hoffe ich zumindest mal. Ich kann euch nichts versprechen. Genau, aber ich habe sie weggepackt. Sie sind jetzt, ich ziehe sie nicht mehr an. Und ihr dürft eure Sneaker anziehen oder ich weiß nicht, was ihr für Schuhe im Frühling anzieht. Die schönen weißen Sneaker in der Sonne. Raus aus der Wohnung. Ich weiß nicht, ob ihr jemals so in dem Winter gelegen habt, auf dem Sofa, habt Fernsehen geguckt und Pizza gegessen und habt einfach nur faul gelegen. Jetzt geht's raus in den Frühling, in den Garten. Und meine Kids und meine Frau, die waren schon so fleißig und die haben Blumen gepflanzt und es war richtig schön. Raus aus der Müdigkeit, aus der Lethargie, aus der Frustration, rein in die Freude. Darum geht's heute. Und ich will dich fragen, bist du bereit dafür? Bist du bereit, so einen Schritt zu gehen von dem einen ins andere? Vielleicht hast du auch die Freude, dann kannst du die Predigt skippen. Aber wenn du dir mehr Freude wünschst, dann ist das eine gute Predigt für dich. Wie sieht dein perfekter Tag aus? Das ist manchmal so eine Frage, die stelle ich als Icebreaker in so Runden. Und wir haben am Freitag ein cooles Treffen gehabt. Wir haben ein Salamanca-Treffen gehabt. Da haben wir unsere Missionare in Spanien, den Chris und den Jesus, getroffen. Und denen habe ich diese Frage gestellt und die fingen dann an, ja, dieses Bild passt zu meinem perfekten Tag. Ich würde da Beachvolleyball spielen, ein Buch lesen, Gemeinschaft haben und es kam bestimmt 2-3 Minuten immer noch mehr. Wie sieht dein perfekter Tag aus, wo du Freude tankst? Ich glaube, unter diesen Umständen könnten die meisten von uns, selbst die Winterliebhaber, könnten sich wohlfühlen auf diesem Bild. Aber wie sieht es aus in Umständen, die du beschrieben hast, wo auch Traurigkeit drin ist? Wie kann da die Freude reinkommen? Und der Paulus, der gibt uns einen ganz bekannten Vers mit. Und ich liebe diesen Vers und ich habe ihn schon 1000 Mal gehört. Ich weiß nicht, ob es 1000 Mal, aber sehr, sehr oft. Und trotzdem fordert er mich heraus. Denn Freude wird hier als eine Entscheidung beschrieben. Freut euch jeden Tag, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Ich sage euch noch einmal, freut euch, freue dich. Freude auf Ansage, ganz schön herausfordernd. Klappt das? Wir wollen es versuchen heute, denn Paulus hat eine Entscheidung getroffen und er will uns mit hineinnehmen in seine Entscheidungen, von denen wir lernen können. Und ein bisschen, es geht nicht nur um diese perfekte Tagfreude. Und das hast du in deinem Vorwort schon richtig gut gesagt. Echte Freude kennt Traurigkeit. Eine Freude, die nur Party kennt, nur Eis, nur Schlendern durch die Stadt, nur Lachen im Park, das ist keine Freude. Sondern Freude, echte Freude kennt auch Traurigkeit. In Sprüche 18 steht, auch hinter Lachen kann sich Kummer verbergen. Wenn die Freude verrauscht ist, bleibt die Traurigkeit, die Trauer zurück. Also wenn du jemanden triffst, der dich anlacht, dann kann es sein, dass irgendwo tief in dem drin auch Trauer drin ist und Traurigkeit. Und das ist okay. Ihr müsst nicht strahlen und immer happy sein, sondern Trauer und Freude passen zusammen. Und das Zweite, wir wollen heute ein Stück weit an der inneren Haltung so arbeiten, die Haltung der Freude. Und das ist nichts, was mit einer Predigt geht, da würde ich meine Predigt maßlos überstrapazieren, sondern das ist ein Weg, das braucht Zeit. Du kannst dir vielleicht einen Gedanken mitnehmen, aber den dann festhalten und mit in diesen März mitnehmen und vielleicht eine Veränderung der inneren Haltung zur Freude hin. Und jetzt will ich diesen Vers dir nochmal vorlesen, dir direkt zusage. Freue dich jeden Tag, dass du mit dem Herrn verbunden bist. Ich sage es nochmal, freue dich. Lass uns einen Moment still sein. Jesus, ich möchte dafür beten, dass du diesen Satz irgendwie tief in unser Herz fallen lässt, in der Situation, wo wir gerade sind. Und dass du uns zeigst, welchen Gedanken wir heute mitnehmen können. In Jesu Namen, Amen. Ja, hier noch eine Frage. Wo verbirgt sich zurzeit Traurigkeit vielleicht hinter deinem Lachen? Und wo trifft dieses Thema auf dein Leben? Innere Haltung und Entscheidung, das haben wir gerade hinter uns. Das war der erste Punkt. Und jetzt kommen wir zu diesem Raus aus, rein in die Freude. Wo fordert uns der Paulus rauszugehen? Und das ist negatives Selbstmitleid. Und mir fiel das ein bisschen schwer, weil Selbstmitleid ist im Deutschen so ein bisschen eher was Negatives. Aber da steckt auch was Positives drin. Sowas wie Selbstfürsorge. Ich habe Mitleid mit mir selber. Ich kümmere mich um mich. Aber hier in diesem Punkt, dieses Raus-Aus, da geht es eher um so ein negatives Selbstmitleid, was mich gefangen hält, was mich zum Opfer macht meiner Umstände. Und ich werde gleich erklären, was Paulus damit vielleicht gemeint haben könnte. Und wir kommen zu dieser Gemeinde in Philippi. Die Philippi-Gemeinde wurde im Jahr 49 bis 50 nach Christus gegründet. Und das Besondere an ihr ist, dass die erste europäische Gemeinde, die erste osteuropäische Gemeinde, sagt man, also das Evangelium kam hier an dem europäischen Festland an. Und wenn es diese Gemeinde nicht gegeben hätte, dann wüsstest du und ich vielleicht nichts von der guten Nachricht. Und diese Gemeinde, die war in einer besonderen Stadt, in einer römischen Kolonie, die war wichtig damals gewesen. Und sie wurde gegründet von einer Frau, von einer Purpurhändlerin namens Lydia. Das kann man in der Apostelgeschichte nachlesen. Und die Philippa, das ist so eine Herzensgemeinde von Paulus. Der ist denen total verbunden, die sind Freunde, die haben irgendwie eine lange Geschichte miteinander. Paulus hat sie immer wieder besucht. Und die Philippa waren zum Beispiel eine Gemeinde, von der er Spenden angenommen hat. Der wollte von vielen Gemeinden nichts haben, aber er hat gesagt, wir haben so eine gute Beziehung, ihr dürft mir etwas geben für meinen Dienst, den ich bei euch tue. Das sind die Philippa. Und jetzt zu dem Paulus. Irgendwie jede Predigt, die ich hier predige in letzter Zeit, fängt mit diesem Bild an, aber es fängt wieder mit diesem Bild an. Paulus, der ist im Gefängnis. Und er steht, er ist in Fesseln. Und Paulus ist nicht nur kurz in Fesseln, sondern er ist in Fesseln den ganzen Tag. Und stell dir das jetzt vor, du bist mit Paulus in dieser engen kleinen Zelle, es ist dunkel, du bist alleine, du hast keine Bücher, du hast einfach nichts, nur gefesselte Hände. Wie leicht wäre es da, in Selbstmitleid zu versinken, in Negatives. Meine Umstände sind schlecht, ich bin ein armer Tropf. Aber Paulus, der tickt nicht so, sondern der schreibt einen Brief der Freude. Also irgendwie muss er doch mal die Hände frei gehabt haben, sonst hätte er keinen Brief schreiben können. Aber er hat es getan. Und ich finde das bewundernswert, diese Haltung, dass aus dieser Situation ein Brief der Freude auftaucht. Und wir wollen jetzt schauen, wie ihm das gelungen ist, wie er diesen Blick hin zur Freude hat. Und dafür möchte ich die Verse ab Vers 3 lesen, Kapitel 1, Vers 3. Jedes Mal, wenn ich an euch denke, danke ich meinem Gott. Und immer, wenn ich ihn um etwas bitte, bete ich auch mit Freude für euch. Und da in diesem Text sieht man so ein bisschen so einen Schlüssel, ein Geheimnis, wie er aus diesem negativen Selbstmitleid in die Freude hineinkommt. Der hat die anderen Menschen im Blick. Der schaut nicht nur auf sich, sondern er schaut auf die Menschen, die ihm da begegnen. Und er ist ihnen mit Dank, mit Freude entgegengestellt. Und noch was Zweites hat er. Er hat einen an seiner Seite. Er ist da ganz allein, er hat keine Bücher zum Lesen, aber er hat den Gott an seiner Seite, der für Freude steht. Und hier kommt dieses Wort aus Nehemia 8, Vers 10. Denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Warum kann der Herr unsere Freude so zur Freude bringen? Ich habe mich das immer gefragt, ist das irgendwie, weil ich mit Gott nur über Freude reden kann, weil ich dann irgendwas Freudiges in der Bibel lesen muss? Aber Gott ist das Gute, der ist die Liebe, der ist die Gerechtigkeit, der ist die Schönheit. Und wenn ich mit Gott Zeit verbringe, dann macht das, dann hebt das mein Herz. Ihr habt es eben, glaube ich, gespürt bei diesem Gottes gegenwärtig, wie schön das ist, vor Gott zu stehen und ihn anzuschauen. Und wenn du traurig bist und dich als Opfer deiner Umstände fühlst, dann will ich dich einladen, vor diesen Gott zu treten und die Freude am Herrn neu so zu schmecken, zu kosten. Und das Zweite ist, wohin fällt mein Blick? Ist das Glas ganz, ganz leer oder ist es voll? Schaue ich auf das, was noch gut ist? Und hier ist das beim Paulus, ich glaube, da missverstehen wir ihn, wenn er nicht leidet in seiner Situation. Das ist Mist, in Ketten zu sitzen, bestraft zu werden, obwohl man eigentlich was Gutes machen wollte. Doch Paulus schaut nicht auf das Zerstörerische, auf das Destruktive, sondern er schaut auf das Positive, was er hat. Und Und das war dieser Blick der Freude, mit dem er die Philipper anschaut. Der freut sich an den anderen Menschen, dass die so an ihn denken, dass sie ihn für ihn Spenden sammeln, dass sie für ihn beten. Er freut sich an der Gemeinde. Was wäre, wenn der Paulus uns als Würzburger so einen Brief geschrieben hätte? Er freut sich an euch. Jedes Mal, wenn ich für euch Würzburger bete, denke ich in Freude an euch. Das ist ein ganz spezieller Blick. Und meine Frage an dich ist, hast du diesen Blick, wenn du Menschen begegnest? Bist du so ein Kritiker, der vielleicht die kleinen Fehler sieht, da wo jemand daneben gegriffen hat? Oder schaust du aus diesem Blick der Freude, ich freue mich über dich? Mein Mentor hat mich gelehrt, das größte Geschenk Gottes an uns Menschen sind Menschen. Das größte Geschenk Gottes an uns Menschen sind andere Menschen. Also dein Ehepartner, der dir am Morgen begegnet, das ist ein Geschenk an dich, mit dem du einen Blick der Freude teilen kannst. Menschen hier in der Gemeinde, die darfst du so anschauen, dass Gott dir ein Geschenk mit denen macht, wo du was lernen kannst, wo du auftanken kannst. Und so ein Auftankmoment, ich war leider nicht auf diesem Foto, ich musste noch was arbeiten, aber ein Teil unserer Skigruppe letztes Wochenende war da, das ist in Erwald, der Himmel war blau und die haben es genossen miteinander. Und es ist nicht nur diese schöne Natur, der Schnee, sondern es sind die menschlichen Momente, die man auf dem Lift hat, auf der Piste, wo man sich kennenlernt, wo ein anderer für einen da ist. Und das ist ein Geschenk Gottes. Raus aus dem Selbstmitleid, schau auf das Positive, was Gott dir schenkt. Tanke bei Gott, beim Gott der Freude auf und sehe die anderen Menschen aus dem Blick der Freude. Genau, wo hängst du vielleicht gerade im Selbstmitleid fest? Und welche Menschen hat dir Gott auf den Weg gestellt, wo du vielleicht nochmal anders hinschauen kannst und die als Geschenk wahrnimmst? Raus aus dem negativen Selbstmitleid, rein in die Freude. Oh, oh. Der nächste Punkt ist die Entmutigung. Raus aus der Entmutigung. Entmutigung ist so eine ganz schwere Last. Und der Paulus hätte damals allen Grund gehabt, sich entmutigt zu fühlen. Da steht, dass manche Christen ihm vorwarfen, Paulus, du bist doch selber dran schuld, dass du im Gefängnis bist. Du musst doch nicht so auftreten, wie du trittst. Er hätte entmutigt sein können, dass sie ihn nicht mehr als diesen tollen Gemeindegründer sehen, sondern jemand, der im Gefängnis festhängt und selber schuld dran ist. Wie cool ist es, eine ermutigende Atmosphäre zu haben? Und hier ist ein Beispiel bei uns aus der Sannerau. Ich wohne ja unten am Sannerrasen und wir treffen ganz oft eine bestimmte Abteilung unserer Stadt Würzburg. Und das ist das Gartenbauamt. Ihr werdet jetzt auch fragen, wie komme ich von Paulus zum Gartenbauamt? Geht ganz schnell, wirklich. Die sind so super drauf. Die Friedi hat so gesagt, wenn ich irgendwo in der Stadt mitarbeiten würde, ich würde in diese Gruppe gehen. Die hat gute Laune, die lacht, die macht Witze miteinander. Wenn man die fragt, irgendwie kannst du mir helfen, dann kümmern dich 10-mal so viel, wie du die eigentlich gefragt hast. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die an der Sonne arbeiten draußen, aber das ist so eine Truppe, da würde ich gerne mitarbeiten. Und da merke ich eben, wie stark Ermutigung wirkt, wie cool das ist. Und der Paulus, der ermutigt die Philipper. Denn ihr habt euch vom ersten Tag an für Gottes gute Botschaft eingesetzt und das tut ihr bis heute. Bleibt dran, dass wieder dieses, das gehört zwar nicht mehr zu dieser Predigt, keep going. Macht weiter, was ihr tut, ihr macht es richtig gut. Es ist ja nicht erstaunlich, dass ich so von euch denke, denn ihr liegt mir ganz besonders am Herzen. Er zeigt ihnen, dass das Herzensmenschen für ihn sind. Gott weiß, wie sehr ich mich nach euch allen sehne. Liebe ich euch doch so, wie auch Jesus Christus euch geliebt hat. Wow, der Paulus, der hat so ganz blumige, große Worte. Aber ich glaube, es hat die gestärkt, weiterzumachen, sich nicht runterreißen lassen. Die waren so versucht, der Paulus ist im Gefängnis, was wird auf uns? Lösen wir uns jetzt auf? Und er sagt, macht weiter, keep going. Und noch was sagt er in Vers 5. Und das finde ich so ein Schlüssel der Ermutigung vielleicht in unserer heutigen Situation. Du, Steffen, hast es gesagt, in 10 Tagen haben wir eine ganz wichtige Woche vor uns. Das Hoffnungsfest. Und der Paulus, der spornt die an für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag bis heute. Und das ist dieses Wort oder dieser Term Gemeinschaft am Evangelium. Ich fühle mich manchmal so, Jesus sagt, du sollst evangelisieren, teil die gute Nachricht. Und man fühlt sich so ein bisschen gestresst. Kann ich das? Sind das denn meine Gaben? Muss ich überall selber tätig sein? Und er sieht da so eine große Gemeinschaft von unterschiedlichsten Menschen, die jeder an ihrem Platz so ihren Dienst tun. Der eine lädt ein, der eine macht Technik, Der eine verteilt die Plakate, der andere kann besonders gut erklären, wer Jesus eigentlich ist, warum er unser Retter ist, warum wir ihn brauchen. Der Nächste, der kocht, der andere, der steht und begrüßt Leute. Und der andere gibt Finanzen. Auch Geld gehört zu dieser Gemeinschaft im Evangelium. Und ich finde, die Schönheit bei den Philippern ist irgendwie, dass diese Gemeinschaft des Evangeliums irgendwie so leicht ist. Die tun das mit Freude, mit Lockerheit. Mit Freude kann man viele Dinge lange durchhalten. Und sie schauen über ihren Tellerrand. Die gucken nicht nur die FEG Philippi, dass die jetzt toll wird, sondern die sind verbunden mit anderen Gemeinden und Kirchen und Christen und ermutigen die. Und ich glaube, so dieses Wort Gemeinschaft im Evangelium, das können wir vielleicht uns als FEG Würzburg für die nächsten 2-3 Wochen. Willst du mit dabei sein? Willst du einen kleinen Platz so in dieser Gemeinschaft einnehmen und mit durch dieses Hoffnungsfest gehen, um die gute Nachricht weiterzugeben? Ich erinnere mich beim letzten Mal, das war super organisiert, das waren gute Messages. Aber was das der Faktor, der am allermeisten drüber war, war die Gemeinschaft der Mitarbeiter und aller Leute hier in unserer Gemeinde. Wie wir zusammengehalten haben, wie wir uns angespornt haben, ein Lächeln geschenkt haben, motiviert haben. Und ich wünsche mir das für dieses Jahr Hoffnungsfest, dass wir das wieder so in diese alten Spuren neu hineintreten können. Ja, welche eine Person möchtest du mit anderen Augen sehen? Und wo können wir als Gemeinschaft für das Evangelium leben? Und ich dränge noch eine dritte Frage an. Was können wir vom Gartenbauamt lernen? Genau, raus aus der Entmutigung, rein in die Freude. Noch 2 habe ich für euch. Raus aus der Selbstoptimierung, dem Selbstzweifel. Und hier geht es um so ein Ding, das uns, glaube ich, total tief erfasst. Wir haben alle möglichen Dinge, um uns selbst zu optimieren, im Sport, auf der Arbeit, im Sprachenlernen, im Disziplin aufrechterhalten und ich glaube auch im Glauben. Wir müssen Dinge besser machen, mehr wissen. Wir wollen ja wachsen. Und manchmal kommt es durch so ein Vorantreiben eher dazu, dass ich an mir zweifle, dass ich vielleicht scheitere, dass ich weniger glaube, wie ich schon mal geglaubt habe, dass ich Dinge tue, die ich eigentlich gar nicht tun wollte. Und der Paulus, der lädt dich ein, raus aus dieser Selbstoptimierung zu kommen, rein in die Freude. Wie kann ich denn das machen, wenn ich da so drin hänge, wenn das so ein Druck in meinem Leben ist? Und das ist so ein Bild dafür, dass ich manchmal auf der einen Seite stehe, ich habe was super gut angefangen und dann ist es abgebrochen. Und ich stehe jetzt da, ich will eigentlich dahin, auf das andere Ende der Brücke, komme aber nicht hin. Und jetzt kommt ein wunderschöner Bibelvers. Und wenn du dir nichts mitnehmen kannst heute, dann nimm dir doch die eine Sache mit. Ich bin ganz sicher, dass Gott das gute Werk, das er in euch angefangen hat, auch bis zu dem Tag weiterführen und vollenden wird, an dem Christus Jesus wiederkommt. Der Paulus, der ist zutiefst überzeugt, dass Gott das eine Ende, wo wir vielleicht gerade stehen, mit dem anderen Ende verbinden wird. Wir schauen immer so viel, was haben wir für Fähigkeiten, was können wir verbessern, welche Fehler können wir wieder gut machen, wo können wir wieder eine positive Veränderung in seinem Leben. Und manchmal können wir das eben nicht. Aber das ist ein Gott, der in der Mitte steht und der sagt, werft euer Vertrauen auf mich. Ich will diese beiden Dinge verändern. Und damals bei den Philippa hieß das wahrscheinlich, die haben einfach große Zweifel gehabt. Wie geht's weiter mit unserer Gemeinde? Was können wir tun? Und der Paulus sagt, ich kann nicht für euch da sein, ich sitze im Gefängnis. Aber Gott ist da und werft euer komplettes Vertrauen auf ihn. Steigt aus diesem Selbstzweifel aus und kommt in die Freude. Kommt in diese Leichtigkeit, die Gott dir schenken will. Und ich weiß nicht, auf welchen Punkt das bei dir stößt, wo du gerade an dir selber verzweifelst vielleicht. Wo du traurig bist, dass Dinge nicht so gut weitergegangen sind, wie du dir das gewünscht hast. Vielleicht in der Mitarbeitssituation, in der Beziehung, auf der Arbeit. Ich möchte dich einladen mit dem Paulus zusammen, wirf dein Vertrauen auf Gott. Er wird es weiterführen und vollenden bis an den Tag, wenn Jesus Christus wiederkommt in diese Welt. Wo möchte ich neu die Entscheidung treffen, Gott für mich kämpfen zu lassen, neu in dieser Mitte dieser Brücke zu stehen? Der letzte Punkt. Raus aus reiner Theorie, rein in die Freude. Der Albtraum aller Lehrer, die ja irgendwie für Theorie stehen. Aber das sollte eher so graue Theorie. Also ich zeige euch mal ein Tafelbild. Ich weiß nicht, ob ihr hier was versteht draus. Vielleicht müssen wir den Mathe-Professor unserer Gemeinde mal fragen, ob hier was Aufschlussreiches steht. Wir können ganz viel Theorie aufstellen, uns Gedanken machen über den christlichen Glauben, Theologie studieren und Wissen anhäufen, die Bibel rauf und runter lesen. Wenn es nur bei dieser grauen Theorie bleibt, dann ist das für den Paulus zu wenig. Und er sagt, kommt raus, geht weiter. Und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung. Also Paulus' Gebet für die Philipper ist, dass die Liebe noch reicher wird, die zwischenmenschliche, die Liebe zu Gott, aber dass die Erkenntnis und die Erfahrung reicher wird. Erkenntnis ist mehr als Wissen. Das ist nicht irgendwie, ich weiß, was irgendwie in der Bibel steht, sondern Erkenntnis ist, ich weiß, was das für mein Leben bedeutet, wo das wirken will, was ich damit machen kann in meinem Alltag. Und das Zweite ist, warum kommt die Erfahrung dazu? Wie kann ich das leben? Wir sitzen so oft hier und tanken Erkenntnis, tanken Wissen in Predigten, also ihr tut es gerade vielleicht. Aber was ist mit der Erfahrung, mit der Gotterfahrung, dass Gott real ist, dass Gott das wirklich macht, diese Brückenteile zu verbinden? Und ich wollte euch ein mega cooles Beispiel mitbringen, einen Kaffee. Ihr habt ja draußen gesehen, es ist so schön, dieses Kaffee, was die Jugendlichen für uns aufgebaut hat. Und wir haben da einen einzigartigen Barista draußen. Marek wird nachher für euch draußen stehen, genau. Der hört euch nicht, ihr müsst es so laut rufen, dass die Uploader das unten hören, dann wird er es mitbekommen. Und der Marek, der wird euch einen fantastischen Kaffee machen. Und jetzt beschreibe ich mal kurz, was er da tut. Er hat gesagt, er hat eine einzigartige Kaffeebohne da. Die hebt sich einfach von vielen Kaffeebohnen ab. Die wird frisch gemahlen und dann macht er selber Milchschaum. Und es ist das perfekte Verhältnis von Milchschaum zu Kaffee, so hat es mir beschrieben. Und auch er als Barista spielt eine wichtige Rolle, denn er ist freundlich und er bereitet den Kaffee extra für dich zu. Und ich könnte jetzt noch viel aus meinem Nichtwissen über das Kaffee-Tun von Marek draußen berichten, aber ihr könnt es nur wirklich erleben, dass diese Erkenntnis zu einer Erfahrung wird, wenn ihr euch draußen anstellt und diesen Kaffee bestellt und trinkt. Okay, ich sehe die Jugendlichen Nein sagen. Fragt ihr einfach selber nach dem Gottesdienst. Aber ich muss diesen Kaffee trinken, um zu erfahren, wie gut er ist, was der Marek da zaubert. Paulus sagt, ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher an Erkenntnis und aller Erfahrung wird. Beides soll wachsen, die Erkenntnis und die Erfahrung. Wie sieht dein perfekter Tag aus? Wir sind damit gestartet, um so ein Beispiel, wie Freude sein kann, wenn die Umstände super sind. Die Story geht aber weiter. Christus, der hat ja an dieser Stelle, der hat dann so gesagt, ja, ich gehe mal in den Garten, ich pflanze Blumen, trinke Kaffee. Und dann fiel mir so ein, ich habe meinen perfekten Tag schon gehabt. Und ich so, was? Und dann erzählt er so, ja, vor 2 Wochen war er. Ich war in seinem Kaffee und da kam jemand rein. Und normalerweise reden wir über das Leben, aber er wollte was wissen über Jesus. Und er hat ihm ganz viel über Jesus erzählt und das war ein ganz tiefes Gespräch. Und der Christus ist auf Wolken rausgeschwoben, geschwebt aus dem Kaffee, genau. Genau, mal die Sprache wieder sortieren. Und er ging nach Hause und das hätte eigentlich schon vielleicht für einen halben perfekten Tag ausgereicht. Aber dann kam seine Tochter zu ihm hin und sagte so, Papa, hast du Zeit für mich? Und die beiden haben geredet. Und sie hat ihm erzählt, dass sie das gern mit dem Glauben festmachen will, dass sie eine Entscheidung treffen will. Und er hat so beschrieben, wie in einem langen Gespräch dann die Tochter ihr Leben Jesus gegeben hat. Und er war so glücklich darüber und sagte, kein Tag mehr wird so cool wie dieser werden. Und wir haben gesagt, das können wir verkraften. Aber wie schön das ist, diese Verbindung mit Gott, wenn Freude nicht nur was Äußerliches ist, ein schöner Strand, sondern wenn diese tiefe Beziehung des himmlischen Papas mit dazukommt. Wo willst du dich auf den Weg machen in den nächsten Wochen? Willst du vielleicht eine Person mitbringen zu dem Andy Weiss Konzert? Das könnte so ein Punkt sein, wo Menschen, die noch niemals hier waren, die Gemeinde kennenlernen, gute Musik hören und vielleicht sich für den nächsten Schritt einladen lassen für das Hoffnungsfest. Ich möchte dir Mut machen, in der Form einen Schritt der Erfahrung zu gehen, den Jesus so für dich vorbereitet. Ich möchte schließen mit einem Gebet. Und dieses Gebet hat eine Frau, die wir sehr gut kennen, gesprochen auf der Mehrkonferenz. Die war in Augsburg und die hat da gesessen und die hat sich mehr Freude für ihr Leben, für ihren Glauben gewünscht. Und sie wusste gar nicht, wie sie das machen kann. Und irgendwann hat sie den Mut gefasst, in der Veranstaltung zu sagen, Jesus, du siehst Mauern in meinem Leben, die mich irgendwie umschließen, wo ich nicht durchkomme. Ich bitte dich, dass du mir so einen Spalt vor Freude schenkst, wo Freude zu mir durchdringt. Und sie hat gehofft, ihre größte Hoffnung war, dass Jesus das wahr macht, dass so ein Lichtspalt kommt. Und sie hat gesagt, was in dem Moment passiert ist, dass die Tür weit aufging und dass so eine tiefe, große Freude sie überwältigt hat. Sie konnte das nicht machen. Das kam von Gott in ihr Herz hinein. Und ich möchte dich so einladen, ermutigen, wenn du dir das wünschst, neu um diese Freude Gottes zu bitten, dass er dir das schenkt, dass diese Tür in deinem Leben aufgeht. Ich bete noch. Jesus, danke für den Paulus, danke für sein Herz, was irgendwie nicht in den destruktiven Zuständen da hängen geblieben ist, sondern was den Blick für andere Menschen hatte, was auf das Gute, auf die Freude geschaut hat, dass er so eine tiefe Zeit mit dir hatte und dass er trotz seiner Situation die Philippe ermutigen konnte und uns heute ermutigt. Und Jesus, du weißt, was wir brauchen, um gut in dieses Hoffnungsfest zu gehen, wo wir vielleicht noch Barrieren oder Sachen haben, die uns entmutigen. Und ich bitte dich, dass du Mut in unser Herz hineinsprichst, dass wir so ganz leicht als Gemeinschaft des Evangeliums dieses Hoffnungsfest zusammengestalten können. Und ich bitte dich, dass du uns diese Erfahrung schenkst, dass wir nicht immer nur hören, sondern selbst erleben, dass du ein lebendiger Gott bist. Und ich bitte dich für alle, die sich für diesen März und für ihr Leben wünschen, mehr Freude, dass du ihnen darin begegnest. In Jesu Namen, Amen.